jetzt ist es nämlich so weit gekommen. Also mein indianischer Name war immer der, der zu früh geht. So, jetzt bin ich der, der quasi pünktlich kommt und nur zwei Drittel von uns sind anwesend, nämlich Lukas und ich, weil unser Mike natürlich wieder mal, also er ist der Ahlenfelder, aber im Sinne von nicht, dass er ein Spiel zu früh abpfeift, sondern er hat also gar nicht mitbekommen, dass wir heute einen Hauch früher anfangen wollten. Und wir sind jetzt, ich habe gesagt, zwei Drittel, oder wie es im Daily, Lukas, erzähl mir nochmal, was im Daily vorkam, weil ich es heute noch nicht hören konnte.
Oder wie es im Daily heißen würde, drei Zwittel. Denn dort haben Lena und Mike sehr lange überlegt, wie es denn heißt, wenn fünf Musiker sich zusammenfinden.
Ja.
Und sie hatten es schon richtig. Ja, also Quintett? Mike hatte es schon richtig.
Ja,
es
war Quintett.
Ein Quintett.
Ja. Und dann? Wie? Ja, er hatte es schon richtig. Und dann hat er aber, wie üblich bei Mike, hat festgestellt, ich liege richtig, das kann ja nicht stimmen. So. Und dann haben sie, was haben sie sich da erschlossen?
Tertiett und dann am Ende, Lenas Idee fand ich auch Cinquette.
Wegen Cinco, ja, wegen Cinco, spanischem Fünf, das Cinquette.
Und ja, nee, am Ende haben sie sich geeinigt auf Briquette.
Ah ja, nee, sehr gut.
Ja, ja, und haben damit richtig Kohle verdient.
Ja, und weil Mike natürlich der Klemmi von Fußball MML ist, wenn du dem so ein Briquette hinten reinschiebst, kannst du dir schon wenige Tage später eine schöne Diamantenkette draus machen. Und da sind
der
wir doch jetzt
Klemmi
jetzt
von Mike. MML.
Guck mal, Mike ist auch da. Guten Morgen.
Und ohne dass du es weißt, ist schon so viel in dieser ersten Minute, was in dieser Folge vorkommen wird, weil wir werden auch über das große, was auch ich verspreche es jetzt, das große SZ-Interview mit dem Titan, mit Oliver Kahn sprechen. Und der kennt sich ja aus mit Druck.
Ja, das ist der Druck ist, der Druck ist Wahnsinn, der ist unmenschlich. So ist es. Olli Kahn, ich habe jetzt ein Osterbild von ihm gesehen, wo er da irgendwie mit so einer blauen Kappe und so einem blauen Shirt, der sieht aus wie so eine Marvel-Gestalt. Und da gießt er aber irgendwie die Blumen. Also das gibt mir sehr harte Gerhard Schröder-Vibes. Wenn das dann so auch, ja,
aber in einer weißen Weste.
Viel liebe Guten Morgen, liebe Follies. Ich gieße die Osterglocken. Früher war das ja. Im Ruhrgebiet war das ja immer so eine Art geflügeltes Wort. Wenn man sagt, mal, ich habe mir also dermaßen was auf die Osterglocken gegossen, dann weiß jeder, der Hubert war also für drei Tage zu nichts zu gebrauchen. Aber bei Olli Kahn gibt es da wirklich so ein Foto davon.
Großartiger Moment in diesem Interview in der SZ. Sie tänzeln fast zwei Stunden in einem Café in Grünwald um die eine richtige und wichtige Frage herum, um sie dann doch zu stellen. Sagen Sie mal, Herr Kahn, an Ostern, da braucht man doch Oster.
Ah,
und dann warten sie und er sagt, ach nö, Jungs.
Ach, ja, wirklich? Aber das ist ja auch schon. Aber das ist ja das ist ja schon fast besser als die eigentliche Antwort dann, ne, oder? Sowas kapitulierendes, lass gut sein. Das brauche ich wirklich nicht in meinem Leben. Ich habe genug Probleme. Gut. Aber es, wo wir ihn gerade ansprechen, also ich meine, das ist natürlich auch Fußball MML, weil es war wieder sehr viel los an diesem Spieltag. Und wir beschäftigen uns mit der einen Person, die also weiter weg vom Profifußball gerade kaum sein könnte, nämlich Olli Kahn.
Aber es stimmt ja nicht, weil ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Folge, aber gleichzeitig auch total Bock drauf, weil sie wird natürlich extrem Bayern-lastig, weil es A, ein sensationelles Spiel, also insbesondere in der Schlussphase gegen Freiburg war und dann natürlich man dieses Spiel gegen Freiburg immer mitdenken musste, beziehungsweise man musste das Realspiel in der Schlussphase gegen Freiburg schon mitdenken, weil es ist einfach heute Abend, am Dienstag, nach Ostern, Real Madrid gegen den FC Bayern.
Ja.
La Bestia Negra zu Gast im Bernabeu. Viel größer geht es im Weltfußball nicht.
Und witzigerweise kann man das Spiel in Freiburg ja auch parallel zu Real Madrid erzählen, die ja parallel hinten lagen bei Real Mallorca. Also es war und dann auch den Ausgleich erzielten. Und dann ging halt beides parallel in unterschiedliche Richtungen.
Warst du denn da? Warst du zufällig da im Stadion von Mallorca, Mike?
Ich sag mal so, Ticketpreise irgendwann 1000 Euro plus, nein.
Naja, weil ein Freund von uns war ja da, wenn ich mich nicht irre.
Das
aber
ist richtig.
Aber der ist ja zum Beispiel auch so, dass er also gar nicht zu spielen geht, wenn sie unter 1000 Euro sind, weil er sagt, dann ist ja teilweise der Pöbel da, da gehe ich da nicht hin.
Während Lennart Karl in der dann auch schon 98. Minute das entscheidende 3:2 schoss und sich dann wunderbar das Leibchen vom Leib riss.
Ja. Den Latz, in seinem Falle den Latz quasi wegriss.
Das Leiberl.
Ja.
Verlor Real Madrid noch in der Schlussphase bei Real Mallorca. Und einer war da, der uns sehr gut bekannt ist, nämlich von den Bayern und aus der Bundesliga. Und das hatte ich gar nicht mitbekommen. Martin De Michelis ist neuer Trainer bei RCD Mallorca.
Das wusste ich auch nicht.
Und hat natürlich dann mal gleich mindestens einen Achtungserfolg erreicht mit diesem 2:1 gegen Real. Also sagen wir mal so, um das in diese Folge mitzunehmen, die Stimmung könnte vor diesem Klassiker, vor diesem großen Spiel des Weltfußballs unterschiedlicher nicht sein in den Lagern in München und in Madrid.
Ja, vor allen Dingen also nicht nur die Stimmung, du hast völlig recht, sondern, und auch das bereitet mir in dieser Saison zunehmend Probleme, auch die Sympathielagerung. Also während Real Madrid, angeführt von Vinny Junior und ein paar anderen, die unsympathischste Truppe im europäischen Fußball zu werden droht, ist der FC Bayern rundweg angenehm im Auftritt. Ich traue es mich kaum zu sagen. Also wir werden ja noch über das Spiel sprechen, auch über die Szenen so nach dem Spiel, Stichwort Goretzkas Buchse. Und es tut mir, also ne, ich, keine Sorge, ja, ich bin Stand jetzt immer noch Anhänger von Borussia Dortmund, aber ich muss zugeben, die Zeiten, den FC Bayern wirklich also zum Kotzen zu finden, waren schon mal leichter als jetzt gerade. Und ich mache das nicht. Es gibt ja Menschen, ne, das wissen wir ja, wenn die Champions League spielt, dann muss man für den deutschen Verein sein, weil man dann so eine Art Paranationalismus erlebt. Das geht mir gar nicht so. Wenn ich einen Verein beschissen finde, dann drücke ich denen auch international nicht die Daumen. Aber wenn jetzt die Bayern gegen Real spielen, dann weiß ich aber ganz klar, wie meine Sympathien verteilt sind. Und das war nicht immer so, muss ich sagen. Die Begegnungen Bayern gegen Real, die waren auch häufiger schon mal so, dass ich da völlig neutral rangegangen bin. Das ist heute anders.
Ich muss dieses Miese sich heranschmeißen an den
Bayerischen.
Nein, Mike. Ich möchte es schaffen. Ich möchte es schaffen.
Okay, den gut, bayerischen Fußball.
Ja, sehr gut.
An den bayerischen Fußball. Das
sehr
miese,
gut, Mike. Sehr gut.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Sehr gut. Und wenn du das schaffen kannst, bayerisch zu sagen, dann kann der FC Bayern auch so. Da können wir alles schaffen.
So, ich muss das miese ranschmeißen. Ja. An den, Achtung, bajuwarischen Fußball hier jetzt knallhart unterbrechen.
Mhm. Ja.
Und das kann man natürlich nur, wenn man über den FC Bayern redet, indem man jetzt Werbung für Würste macht.
Bitte, bitte.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Und da muss ich natürlich sagen, wir haben ja am nächsten Wochenende 9 Jahre Fußball MML, also wir werden 9 Jahre alt und zum ersten Mal gibt es eine absolute Premiere in diesem Podcast. Mhm. Wir haben eine Stadionwurst als Partner und begrüßen sehr herzlich das regionale Traditionsunternehmen, nämlich Salzbrenner.
Bitte, ja, und ich freue mich, Herr Döger, dass Sie mich darauf ansprechen, denn die Salzbrenner Würstchen, die sind so gut. Wenn ich am Tegernsee, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sortiere ich die eigenen Würstchen, ja, die sortiere ich aus. Salzbrenner Würstchen, denn die haben einen Fokus, also für mich klingt es ehrlicherweise ein bisschen selbstverständlich, dass sie den Fokus auf Qualität und frische Herstellung haben, aber wir erwähnen das natürlich gern. Sie verwenden nur regionale Zutaten und sie haben eine besonders sorgfältige Verarbeitung. Es sind klassische Wurstwaren für jeden Geschmack und, denn sie sind natürlich auch der Zukunft zugewandt, es gibt auch eine Veggie-Line als moderne alternative Salzbrennerwürstchen. Wie geil sind die denn eigentlich?
Ja, wollte ich sagen, absolut. Die Veggie-Line als lieben Gruß nach Köpenick zu Union an den Zingler sagen, es geht auch so.
Ja, natürlich.
Salzbrenner übrigens ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Norddeutschland. Hochwertige Wurstwaren ist das, was sie eben feil bieten. Und wir haben tatsächlich jetzt zum ersten Mal die Freude und auch ein Stück weit die Ehre, unsere persönliche Stadionwurst, so kann man es ja eigentlich nennen, ne?
Hier
zu präsentieren. Und das Ganze könnt ihr nicht nur euch schön auf den Grill legen, indem ihr in den Supermarkt geht. Nein.
Ja.
Ihr könnt einfach online gehen auf salzbrenner-würstchen.de und bekommt dann mit FMML15 oder wie Micky sagen würde,
FMML15! Es geht.
15% super, ne? Rabatt auf euren Einkauf bei salzbrenner-würstchen.de.
Ja, am Samstag feiert meine Schwägerin Geburtstag und das wird ja gefeiert im Garten, also ganz in der Nähe der legendären, Lukas sag es,
Gartenlaube.
Ja, Gartenhütte meines Bruders.
Ach so,
selbstverständlich.
Ruhrgebiet. Entschuldigung, ja. ich war hier aber noch. Ich war gerade verträumt, so ich starte in die Ferne, weil Maike sagt, ihr könnt natürlich online gehen mit dem Code, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr in Hamburg seid, auch einfach zum Mittagstisch ins Salzbrenner Bistro gehen. Dann nennt ihr einfach den Code MML und bekommt 10% Rabatt auf die Currywurst.
Ja, das ist doch aber auch geil.
10
oder?
MML.
10 MML.
Ja, nein, nur also MML.
Ja, nur MML. Also jetzt nicht durcheinander kommen, Wenn ihr in Hamburg lebt, kommt ihr zum Mittagstisch bei denen im Bistro vorbei, dann sagt ihr MML oder ihr schreit es, ihr kommt schreiend rein.
Mhm. MML!
Dann gibt es 10% Rabatt auf die Currywurst und wenn ihr online geht und da bestellt, dann gebt ihr den Code FMML 15 ein und dann kriegt ihr 15% Rabatt. So,
und so
haben wir das geklärt.
Und kommt am besten als Quintett.
Das ist richtig.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Leute.
Rückrundenerste. Ja, wir sind Rückrundenerste. Rückrundenerster.
Der BVB ist Rückrundenerster. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich
ist
da...
Ist das so?
Ja. Ich saß mit meinem Kumpel Philipp in der Taverna Romana und dann zeigte er mir die Kicker-Tabelle und ich stellte fest, dass Borussia Dortmund Rückrundenerster ist.
Das
ich konnte es gar nicht glauben.
Fast so viel wert wie der Ligapokal BSC in 2001.
Komm mir nicht so. Das möchte ich überhaupt aber so gar nichts von hören. Ne?
Also wenn das tatsächlich so ist, dass Borussia Dortmund Rückrundenmeister ist.
28 Punkte, der FC Bayern. 11 Spiele, 26 Punkte. Bitte.
Das muss gefeiert werden. Und deswegen hören wir jetzt einen Tusch oder besser gesagt Musik bitte.
Sie sind seit 40 Jahren dabei und kriegen in dieser Woche eine Doppelfolge. Hier sind der Ivo Bartic und der Franz Leitmeier von Fußball MML. Hier sind Micky Beisenherz und Mike Nöcker.
Daran merkt man übrigens, dass ich nie Tatort gucke. Ich hab jetzt erst erfahren, dass Leitmeier Franz mit Vornamen hieß. Ich habe nie geguckt. Ich habe immer nur die beiden gesehen, die sehen so eine Mischung aus wie Fips Asmussen auf dem Kopf und so ein Baumwollfeld. Und also alles
mein
Gute
Problem
zum
ist,
Ausstand.
Dass bei mir sich dieser Name Leitmeier so verfangen hat über diese 40 Jahre.
Ja.
Und wir ja einen Trainer bei Hertha haben, der Leitl heißt und einen Innenverteidiger, der Leistner heißt. Und ich komme sehr oft sehr durcheinander bei diesen vielen, das ist ja die Leitkultur letztendlich auch.
Es ist die Leitkultur.
Es ist die Leitkultur, da komme ich oft auch durcheinander, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Hertha bleibt bei deinem Leistner.
Das ist absolut richtig. Und ich begrüße in Berlin den Mann, der bereits jetzt für viel Geld die Goretzka-Buchse ersteigert hat. Hier ist Lukas Vogelsang.
Dankeschön. Ein Schnuffeltuch.
Ja. Das ist das, was an diesem Spieltag bleiben wird, ne? Die Hose von Goretzka.
Nee, für mich bleiben zwei Szenen. Erstmal Gregoritsch gegen den HSV.
Ja.
Der Fairplay-Preis des Jahres.
Ja.
Und dann natürlich einfach 90 plus 8. Also ich bleibe dabei, 100 Saisontore, das sind die gierigsten Bayern aller Zeiten.
Genau.
Und Lennart Karl ist der Gesicht des Ganzen.
Exakt,
jetzt der kann Gesicht, man... Lennart Karl ist der Gesicht dem Ganzen.
Aber vielleicht kann ich dann einmal ganz kurz sagen, da wir ja Aytekin als Schiedsrichter nicht mehr so oft erleben werden, der macht ja am Ende dieser Saison Schluss, genau wie Patrick Ittrich.
Ja.
Und wenn man parallel dazu andere Spiele sich anschaut, ich sag nur Martin Petersen beispielsweise beim Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg oder auch Tobias Welz beim Spiel Union Berlin gegen den FC St. Pauli, es ist wirklich eine Ära, die zu Ende geht, vor allen Dingen eine Ära, man hat immer das Gefühl, diese neue Generation Schiedsrichter, die ist eher da, um quasi den Fußball zu verwalten oder wie so ein, wie soll ich das sagen, ohne jetzt eine andere Gruppe sozusagen zu beleidigen oder mit zu verhaften, aber so Fußball zu verbeamten, um es mal so zu sagen, also die gar kein Gefühl haben teilweise für das Spiel. Es geht gar nicht so sehr um die Tatsache, dass da Fehlentscheidungen getroffen werden. Die treffen alle anderen Schiedsrichter auch immer mal wieder. Das ist auch völlig normal, dass es in der Karriere passiert. Aber wirklich so dieses Rechthaberische auf dem Platz. Ich muss unbedingt pfeifen, weil da möglicherweise eine kleine Regelwidrigkeit vorliegen könnte, statt hin und wieder mal laufen zu lassen,
also das,
weil man ein
Michael
Gefühl
Schumacher
hat für dieses Spiel.
Was Michael Schumacher im Cockpit immer als Popometer bezeichnet hatte. Also etwas Undefinierbares, Diffuses, was du aber in dir trägst, was dich automatisch dazu bringt, die Ideallinie zu fahren. Ja, und das...
Und da hat man, das hatte man ja schon als Manuel Gräfe, der ja der Babu genannt wurde, der irgendwie immer, man hatte immer das Gefühl, diesen Schiedsrichter oder dieser Schiedsrichtergeneration ist das Spiel und sind die Spieler wichtiger als die Regeln. Damit meine ich nicht, dass sie absichtlich falsch gepfiffen haben, sondern dass sie immer irgendwo ein Gefühl für das Spiel hatten. Und das hat diese neue Generation Schiedsrichter teilweise überhaupt nicht. Wir haben ja oft darüber gesprochen, auf wie oft sie falsch liegen, auch in Kombination letztlich mit dem VAR. Also ich finde, also entweder wir starten jetzt eine Petition, dass Altekin und Ittrich auf keinen Fall aufhören dürfen, damit wir wenigstens noch ein paar gute Schiedsrichter haben, oder wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die statisch, leidenschaftslos, rechthaberisch pfeifen.
Aber ist nicht das große Problem, dass diese neue Generation einfach mit dem VAR groß geworden ist? Also wenn wir über 10 Jahre VAR sprechen, dann ist es natürlich auch ein Riesenfaktor. Also wie sollst du Fingerspitzengefühl entwickeln, wenn dir aus dem Keller immer die Faust droht?
Also ich möchte an dieser Stelle sofort einhaken.
Okay.
Wehe, wenn wir jetzt hier uns eine halbe Stunde wieder über den VAR unterhalten, dann ist aber
nichts
mehr
los. Das machen wir nicht. Aber ich finde, es muss zumindest mal kurz erwähnt werden. Wir müssen da keine halbe Stunde drüber sprechen. Wir haben über den VAR ohne Frage schon sehr, sehr oft gesprochen. Aber wer es verfolgt hat, unter der Woche gab es ja erhebliche Kritik auch an den Obmann der Schiedsrichter, an Kurt Kircher heißt er, glaube ich, ne?
Ist gar nicht immer noch Manfred, die Frage, ob
nicht
man
Manfred
darüber
Amerell
jetzt reden muss.
Ja. Nein. Für mich ist immer noch Manfred Amerell.
Ist auch.
Ja, aber bei mir pfeifen ja auch immer noch Hartmut Strampe, Franz Xaver Wack und natürlich Heribert Sandl aus Kühlburg.
Was du nicht weißt, zwei von denen sind am kommenden Samstag bei Wetten, dass zu Gast. Als Wettpaten. So, jetzt lass doch mal bitte aufhören. Ja. Es gab so viel Wichtiges. Also wir loben Gregoritsch.
Ja, so bitte.
Wir loben Altekin für diese gesamte
Wir müssen natürlich
Aufführung.
Auch noch
Pass
auflösen,
auf Mike,
was da passiert ist, für die, die es nicht gesehen haben.
Mike, für dieses Duett?
Ja.
Also es gab einen Freistoßpfiff für Augsburg, aber es lag keine Berührung vor bei Gregoritsch. Und dann ist Altekin zu ihm gegangen, hat gefragt, wurdest du berührt? Er hat gesagt, nein, es war kein Foul.
Na, er hat sogar, also es war vor der Strafraumgrenze, der Hamburger sah es so aus, als würde Gregoritsch gefoult vom Hamburger und dann war es eigentlich schon kurz vor Freistoß und dann hatte Gregoritsch im Zwiegespräch mit Altekin geklärt, nee, also der Hamburger hat nicht mich, ich weiß nicht, wer es jetzt war.
Entschuldigung, aber der Letzte, der wirklich von einem Hamburger gefoult wurde, war Niklas Süle.
Das ist absolut richtig, ja. Das hat, der Hamburger hat ihn zu Fall gebracht, wollte ich sagen. Ja. Und dann klärte Gregoritsch auf und sagte, nein, es war sogar eher umgekehrt. Sogar ich habe eher ihn getroffen. Also es ist nicht so. Und dieser Freistoß war ja direkt an der Strafraumgrenze. Und das war also schon, natürlich war es jetzt kein Elfmeter, aber es war schon eine sehr, sehr gefährliche Situation für die Hamburger, die sich ja auch immer noch im Abstiegskampf befinden. Und dass Gregoritsch seinerseits da gesagt hat, pass mal auf, nee, das war nix, das wird ihm jetzt völlig zu Recht als ehrenhafte Geste ausgelegt und als Fairplay-Moment des Jahres. Ich würde jetzt natürlich, also einen Tag später, Lukas zeigt schon auf, Lukas kann sie nicht halten, Lukas bitte.
Wir müssen natürlich diesen Fair-Pay-Preis selber von MML an Gregoritsch schicken. Ich schlage vor, wir schicken ihm einen Stein.
Übrigens an dieser Stelle nochmal lieben Gruß an den FC Augsburg. Die waren ja wirklich extrem vor der Welle, was den Hype um Steine angeht. Also ich habe mich schon für einen Stein begeistert, da war der Film Project Hail Mary noch gar nicht in den Kinos. Sie haben mir einen ersten Entwurf von Rocky, dem süßen Stein, geschickt und ich, Trottel, der ich bin, habe das natürlich brüsk von mir gewiesen und mich aufgeregt, warum schicken die Idioten mir einen Stein? Und ein Jahr später muss man feststellen, also ein ein Stein kann wirklich die Herzen erwärmen. Also von daher, FC Augsburg, alles richtig gemacht. So, also Gregoritsch hat gesagt, da war nichts. Fairplay-Moment des Jahres. Jetzt komme ich, wie das im Feuilleton üblich ist, so ungefähr 36 Stunden, nachdem alle geschrieben haben, super, 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 komme ich natürlich jetzt mit dem spitzenfeuilletonistischen Take und sage, Leute, haltet euch mal zurück. Was ist denn da los mit ihr? Mit euch, das ist das Normalste von der Welt, wie Gregoritsch sich verhalten hat. Da gibt es keinen Fairplay-Preis für. Das ist ja wohl die absolute Basislinie, wie man sich zu verhalten hat. Und jetzt ihr.
Ja, und trotzdem hat man auch eben das Gefühl, da ist ein Schiedsrichter auf dem Platz, entschuldige, wenn ich den Punkt nochmal mache, der einfach mit den Spielern eben auch redet, kommuniziert, sie auf Augenhöhe behandelt und eine Kommunikation herstellt, in der dann eben solche Situationen dann eben auch möglich sind.
Die gab es aber übrigens schon mal, weil mir natürlich immer in einer solchen Situation die Szene einfällt, die muss ungefähr 1997 sich zugetragen haben. Da ist der Schiedsrichter auch hingegangen, nämlich zu Oliver Held vom FC Schalke.
Genau.
Als, glaube ich, Toni Polster aufs Tor schoss.
Mhm.
Ich glaube, er hat geschossen. Zumindest hat er das Ganze später entsprechend kommuniziert. Und es war ein Torschuss der Kölner, die damals auch im Abstiegskampf waren, auf das Schalker Tor. Und Oliver Held in bester Diego Maradona-Manier wehrte den Ball mit der Hand ab. Jetzt gab es aber noch kein VAR und nix. Und der Schiri ging auf Oliver Held vom FC Schalke zu und sagte, sag mal, Held, kann das sein, dass Sie gerade den Ball mit der Hand abgewehrt haben? Und Oliver Held vom FC Schalke sagte, ne, da war nix. Ah ja, ne, da ist ja alles gut. Und dann sagte Toni Polster danach, also mit seinem Wiener Schmäh, ich kann es nicht, ich mache es aber trotzdem nach, das hat mich noch nie abgehalten, das nicht zu können, das habe ich trotzdem auch alle parodiert. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Song soll, aber der Oliver Held, der soll in seinem Leben nie wieder Glück haben, nach dem, was er da gemacht hat. Und war also so angepisst über diese Nicht-Sportsmannschaft und sagt halt, der soll in seinem Leben nie wieder Glück haben.
Leider hat sich das ist ja der Polsterfluch.
Ja.
Der Toni Polster hat sich leider dann von Oliver Held auf Schalke 04 übertragen. Ich glaube nicht, dass da sozusagen die 5 Minuten im Mai schon ihren Anfang genommen haben.
Ist er der Bela Gutmann?
Der
Bela Gutmann-Fluch des FC Schalke. Das war Toni Polster.
Das Geile ist, ich wollte die gleiche Geschichte erzählen mit derselben Pointe, aber mir fällt heute Morgen kein Name ein. Deswegen, ich habe überlegt, da war doch mal so ein Schalker. Horst Held, nein, hat auch für Schalke gespielt. Sigi Held, auch nein. Quatsch.
Ja.
Ah, Oliver Held, Micky erzählt die Geschichte schon. Aber da war doch mal so ein Fluch bei Benfica. Tutmann, nee. Mutmann, nee. Naja, Micky wird es schon wissen. So läuft das hier bei MLG. Gut, dass ich mich heute auf dich verlassen kann. Du bist mein Wikipedia heute.
Teamwork makes the dream work, so heißt es ja. Ne?
Vielen Dank.
Ja, so, absolut.
Und jetzt lass uns doch mal über die drei Tore sprechen. Denn, pass auf. Es war das Debüt von Bo Svensson als Trainer vom FC Kopenhagen und Moukoko hat einen Hattrick erzielt.
Und wir alle wissen, was jetzt passiert. Ich glaube, CT8 hatte es auch bei Instagram geschrieben. Wir alle wissen, was jetzt passiert. Julian Nagelsmann nominiert Moukoko für die WM und damit ist UNDAF endgültig raus. Ja, und das ist natürlich richtig. Ja, ich war geschockt, als ich hörte, dass Moukoko also nicht nur gespielt hat, sondern auch noch dreimal getroffen hat. Ne, unseren Mucki. So bitte, jetzt explodiert.
Wir haben es immer gewusst.
Wir haben es immer
gemacht. Aber die UNDAF-Pointe ist natürlich super, weil es ist ja leider, wir haben ja vergangene Woche Montag aufgezeichnet und da gab es so viel zu besprechen aufgrund des Schweiz-Spiels.
Ja.
Dann
schwieriges
kam das
Wort.
Schweiz-Spiel.
Das Schweiz-Spiel. Mike, sag mal Schweiz-Spiel. Sag dreimal Schweiz-Spiel.
Schweiz-Spiel, Schweiz-Spiel, Schweiz-Spiel.
Okay, du kriegst deinen Autoschlüssel zurück.
Dankeschön.
Also wegen des Schweiz-Spiels, aber dann kam ja noch das Ghana-Spiel, die UNDAF-Anfeuerung, die Forderung, dann kam er der zweiten Hälfte erzielt das Tor. Aber Nagelsmann hat in etwa so viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen wie die aktuelle Schiedsrichtergeneration. Weil das habe ich vorhin gedacht, als Mike das beschrieben hat. Es nagelsmannt sehr im Schiedsrichterwesen, weil man sich doch wirklich fragt, was ist da los? Also wie kann man so eine Debatte ohne Not, unforced error, so dermaßen anzünden? Und ich bekam gestern von einem guten Freund noch abends eine WhatsApp, der sagte, sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, dass es so vor allen Dingen im Sozialen in der Mannschaft bergab geht, seit Sandro Wagner nicht mehr dabei ist bei der Nationalmannschaft.
Aber
das finde ich einen sehr guten Take.
Ja, ein sehr guter. Also wir haben doch schon festgestellt, dass Sandro Wagner bei der Nationalmannschaft mehr vermisst wird, als dass er den, ich habe jetzt schon vergessen, welchen Verein er trainiert hat.
Naja, die mit dem Stein.
Den Augsburgern hilft.
Ja.
Und Die, also ja, ja, also es scheint wirklich so zu sein, dass da das Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam zu fehlen scheint. Und wahrscheinlich ist seine, also naja, ich meine, klar, also ne, so im parajournalistischen Bereich, da wo wir uns aufhalten, ist man ja für steile Thesen und spitze Takes, da ist man sich ja nie zu schade. Deswegen können wir das hier an dieser Stelle natürlich lustvoll und leidenschaftlich behaupten. Aber es scheint ja auch wirklich evident zu sein.
Es ist zumindest so, also es ist zumindest ja so, dass den wir mal ganz am Anfang dafür gelobt hat, dass er eine so unkonventionelle, ehrliche und erfrischende Kommunikation in den Fußball mit reinbringt, dass der ganz offensichtlich das Fingerspitzengefühl, um es nochmal zu zitieren, für Kommunikation und vor allen Dingen für zwischenmenschliche Kommunikation komplett verloren hat.
Also das ist ja, genau, also das ist ja nun wirklich, also man soll es ja nicht übertreiben, aber diese Art von Kommunikation seitens eines Bundestrainers habe ich bezogen auf einen Spieler, glaube ich, wirklich noch nicht erlebt. Also selbst die größten Zerwürfnisse, also ich wüsste nicht, wann ein Trainer einen Spieler mal so ins Achtung gestellt hat, beziehungsweise nach einer überzeugenden Leistung, weil du bringst einen Spieler wie Undav spät, vielleicht auch zu spät, der trifft dann. Und dann hast du im Grunde genommen danach nichts anderes mehr zu tun, als diese Leistung auf die eine oder andere Art schlecht zu reden. Also mir absolut unverständlich. Und du machst da einen Fass auf mit dem besten deutschen Bundesliga-Stürmer, völlig ohne Not, bringst dich auch selber in Bedrängnis und machst da eine Front auf, die gar nicht nötig wäre. Also das ist ja kommunikativ wirklich eine glatte 6.
Und sorgst aber auch im Umkehrschluss dafür, dass Undav plötzlich selber Werbung machen muss für sich in den Medien, was ihm dann natürlich zwangsläufig als Arroganz ausgelegt wird, obwohl es überhaupt kein arroganter Typ ist, der aber natürlich sagt, guck mal, guck doch mal, was ich kann, wenn ich spiele.
Ja.
Und Nagelsmann sagt aber, naja, der kann halt ab der 70. reinkommen, der hat ja gar nicht die Luft für mehr und wenn die anderen müde sind, also diese Bewegung beim 2:1, die macht er nicht in Minute 45, wenn die anderen auch erst 45 Minuten gespielt haben. Die macht er erst, wenn die anderen müde sind. Das ist eine infame Unterstellung, die den Spieler so klein macht. Und ich musste wirklich dran denken, ich habe ja für die Nachspielzeiten damals Johannes Topalidis getroffen und porträtiert.
Den Co-Trainer
und Übersetzer von Otto Rehhagel beim Wunder der Griechen 2004. Und ohne Topalidis als Einflüsterer der Mannschaft, als Bindeglied, als Relaisstück zwischen Otto Rehhagel und den Griechen, auch durch die sprachliche Barriere, wäre dieses Wunder nicht möglich gewesen. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann wirklich einen Übersetzer wie Sandro Wagner braucht, um bei den Jungs und den Jungen in der Kabine überhaupt durchzudringen, wenn er hat ja, obwohl er der jüngste Bundestrainer ist und ja immer noch irgendwie wirklich weit weg von der 40, er hat ja wirklich so eine altväterliche Kommunikation, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Und da brauchst du wirklich jemanden, der das übersetzt.
Ja, also ich finde es, also wenn man jetzt dann daraus folgen lassen, also ne, hier folgen lassen, walten würde.
Du redest ja wie
so
ich.
Heißt es ja. Ja, ich merke es auch, ich nöcker mich gerade so ein bisschen in eine neue Rolle rein. Dann müsste man ja jetzt irgendwann sagen, weißt du was? Wir nehmen Sandro Wagner wäre quasi jetzt die spektakulärste Nominierung vor der WM, dass man sagt, komm, ey, wir bringen die Band wieder zusammen. Also wir stehen hier, Nagelsmann, Wagner und Rudi Völler. Weil dieses Team willst du doch an der Seitenlinie bei der WM sehen.
Aber er nominiert natürlich den Ex-Mittelstürmer Sandro Wagner für Dennis Undav.
Selbstverständlich.
Das ist nur Platz für einen
etwas,
Kader.
Das wäre ein etwas überraschender Take. Ich hatte mich, man spekuliert ja dann so ein bisschen rum auch natürlich vor der WM. Wir können ja sicherlich auch nochmal kurz über ein, zwei Kaderplätze sprechen. Wir haben ja auch nicht ganz begriffen, wieso Leroy Sané plötzlich eine so dominante Rolle einnimmt in den Testspielen, wo wir uns alle doch eigentlich drauf verständigt haben, wenn Galatasaray Istanbul ihn auch in der Crunch-Time nicht einsetzt, wieso kommt der Bundesträger, da ist er wieder.
Da ist er wieder, fantastisch.
Kommt er auf den Gedanken, den jetzt in der Startelf einzusetzen und so. Und da, also bevor du einen Leroy Sané mit zur Weltmeisterschaft nimmst, der dir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bringt, da kannst du ohne Scheiß, da kannst du besser Thomas Müller noch mitnehmen.
Pass auf, da
und sagen,
unterbreche
weißt du was?
Ich dich jetzt barsch, wie du sonst
sehr
uns
gern
beim VAR, weil da wir ja noch Bayern und Real vor der Brust haben und in der Bundesliga auch noch ein bisschen was passiert, würde ich an dieser Stelle, und das dürft ihr jetzt abnicken, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, schon mal ganz kurz Werbung machen für unsere Geburtstagsfolge.
Ja.
Denn wir haben ja wieder einen Gast.
Das ist richtig.
Und der kennt sich aus mit Weltmeisterkadern. der kennt sich aus mit Mannschaftshygiene und auch dem Quartierskoller, den man irgendwann bekommt. Denn wir werden Pierre Littbarski, Litti, zu Gast haben und mit dem können wir doch auch wunderbar über das Aufgebot der Nationalmannschaft, die Kaderplätze sprechen. Also das kann ich jetzt schon sagen, ist ja zum Zungenschneiden, ist ja der richtige Gast am richtigen Ort. Und man muss ganz klar sagen, wir haben ihn zu MML eingeladen, Mike, aber du hast ihn ja auf Mallorca getroffen. Wie ist denn seine Wahrnehmung der Geschichte?
Also grundsätzlich muss man das ungefähr so beschreiben, Osterspaziergang, ich gehe an der Promenade in Palma entlang, treffe Pierre Littbarski, sage Hallo Litti, kurzes Hin- und Hergeplänkel, la la la. Und dann hat er ihm erzählt, dass er nächsten Sonntag bei Micky Beisenherz in seinem Fußballpodcast eingeladen ist.
Ja, siehst du, guck. hat sich gefreut für Litti. Hast du gesagt, ist doch schön, dann grüß den ganz schön, wenn du dann da in dessen Podcast bist.
Du, ich habe Micky auch geschrieben, in persönlich auf WhatsApp gestern, nachdem ich mir dann nochmal einfach nur fürs Gefühl und weil es so schön und so aufregend war, nochmal die Zusammenfassung Bayern gegen Freiburg angeschaut, habe ich gesagt, Mensch, ey, damit kannst du allein eine ganze Folge füllen. Mhm. Klammer auf, Klammer zu, es wird uns nicht gelingen, aber man könnte. Ja. Und ich habe so Bock auf morgen und bin so froh, mal wieder in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Genau, so sinngemäß. Nein, aber grundsätzlich, also den können wir ja auch beispielsweise mal die Frage stellen, ob Julian Nagelsmann, eine wichtige Frage im deutschen Fußball, schon die Kabine verloren hat.
Oder? Ja. Und
also glaubt ihr, dass das schon so weit ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es schon so weit ist, aber man weiß aber auch, dass Spieler sehr sensibel sind und auf solche Signale sehr gut achten und dass sie es Trainern in der Regel nicht verzeihen, speziell wenn sie in der Mannschaft populäre Spieler so abkanzeln. Und ich würde mich jetzt mal so weit vorwagen, dass Dennis Undaff in der Mannschaft durchaus beliebt ist. Ich glaube nicht, dass Dennis Undaff ein Stinkstiefel ist, bei dem sich insgeheim alle gefreut haben, dass Nagelsmann ihm einen übergebraten hat, sondern ich behaupte, ich weiß es null, ich habe auch überhaupt gar keine Informationen darüber, aber auch das hat mich noch nie davon abgehalten, Dinge zu behaupten. Ich glaube aber, dass Dennis Undaff in der Mannschaft durchaus beliebt ist und dass er der Mannschaft auch gut tut. Und insofern hat Julian Nagelsmann nicht für die Mannschaft gesprochen, anders als es einst war mit Lukas Podolski und der Ohrfeige für Michael Ballack, die Jogi Löw nicht großartig sanktioniert hat, weil er wusste, die entspricht in gewisser Hinsicht auch der Stimmung der Mannschaft. So ist es, glaube ich, nicht mit Undaff.
Zwei Gedanken dazu. Zum einen, mit Litti über Undaff sprechen ist natürlich einfach die bestmögliche Gespräch, weil es ist ja die Ahnenreihe. Sepp Maier, Pierre Littbarski, Lukas Podolski, Thomas Müller, Dennis Undaff.
Genau.
Darauf freue ich mich dann sehr. Das ist das große Schelmenstück, das wir mit ihm da aufführen können. Ein Blick auf die Tribüne in Freiburg. Jogi Löw saß dort natürlich. Er hat es ja nicht weit. Er ist wahrscheinlich zum Stadion gelaufen. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, in der ersten Halbzeit, Manuel Neuer mit jetzt 40 Jahren hat so gehalten, als müsste er sich nochmal beim Bundestrainer empfehlen.
Witzig,
ne? Er hat ihn gesehen, oben hat gesagt, Mensch, vielleicht mache ich doch nochmal, den Move in Richtung Kader. Das fand ich ganz schön. Und wenn man aber über Nagelsmann spricht, in seiner ganzen verkorksten Art der Kommunikation, muss man natürlich das Negativ dessen sich anschauen, beziehungsweise in diesem Fall das Positiv. Und das ist Vincent Kompany. Der ist in seiner gesamten Art und Weise, in seiner Kommunikation, in dieser ihm, glaube ich, einfach eigenen Lässigkeit, die kannst du auch nicht lernen, die kannst du nicht trainieren, die hast du oder du hast sie eben nicht. Während Nagelsmann extrem uptight ist, ist der ja einfach wirklich einfach so cool. Also das ist wirklich ein Wort, was natürlich irgendwie aus den 90ern herübergerettet wurde, aber Vincent Kompany ist einfach cool. Und jetzt allein, wie der schon wieder zwischen Freiburg und Real das alles moderiert und auch die Verletzung von Harry Kane. Sagen Sie mal, Herr Kompany, spielt er oder spielt er nicht? Wo ist er denn verletzt? Rechter Fuß, linker Fuß? Ich weiß es gar nicht. So, das ist alles so lässig. So, du hast immer das Gefühl, der hat das alles im Griff. Ja, der kann auch, wenn er will, die Zügel anziehen. Aber es ist so schön, ihm dabei zuzuschauen, Vincent Kompany zu sein. Und das ist so ein Gegenentwurf zu Nagelsmann.
Ist der Dennis Altekin unter den Trainern?
Ja. Ja, ist schon witzig, ne? Wenn du bedenkst, dass Kompanie ja in gewisser Hinsicht erstmal die Lachnummer der Bundesliga war, weil er halt einfach Verpflichtung oder Idee Nummer 5 war, die dann geklappt hat, nachdem alle anderen abgesagt hatten beim FC Bayern, kann man sich jetzt schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass es diese Situation gab, weil es jetzt so völlig normal ist, dass Kompanie Trainer ist mit dieser Lässigkeit, mit dieser Wärme. Also 10 von 10 möchte man sagen, oder sagen wir mal 8 von 10, 10 von 10 würden es werden, wenn der FC Bayern ins Finale der Champions League vordränge. Aber das erscheint uns ja durchaus möglich, denn ich meine, das Einzige, was gegen den FC Bayern gerade spricht, ist, dass der Kader keine große Tiefe hat. Aber ansonsten sehe ich wenig Mannschaften, die auf allen Ebenen besser wären als der FC Bayern.
Also wenn die Geschichte wirklich stimmt, dass Pep Guardiola ihn empfohlen hat beim FC Bayern, so hört man ja, das ist natürlich erstens eine wirkliche Top-Empfehlung, die es da gegeben hat, und zweitens muss man dann auch nochmal sagen, er sieht ihn ja, glaube ich, so ein bisschen auch irgendwo als seinen Nachfolger an, aber der bringt natürlich viel, viel mehr mit. Also diese Lässigkeit, also Pep Guardiola hat ja eher so dieses, man hat das Gefühl, dieses manisch angespannte Fußball-Nerd zu sein und da eben den Versuch zu starten, kompletter Perfektionist irgendwo im Fußball zu sein und zu werden und maximalen Erfolg zu haben. Das macht er, und das haben wir ja gerade schon mal gesagt, wirklich komplett diametral entgegensetzt von der Art und Weise, wie Pep Guardiola agiert, nämlich total locker, total souverän, total sympathisch.
Wenn Guardiola in seiner ganzen Angespanntheit Kokain ist, dann ist Vincent Kompany medizinisches Marihuana. Auch, ich glaube auch, um eine Mannschaft und einen Verein heilen zu können. Und man muss, ja, aber ich meine, es ist doch interessant, dass wir immer noch über Pep Guardiola sprechen. Ich meine, der dreht jetzt so langsam seine letzte Runde mit Man City. Für ganz vorne in der Premier League reicht es derzeit nicht, obwohl da die Messe auch noch nicht gelesen ist. Kann sein, dass die Arsenal noch abfangen. Und für die Champions League reicht es auch nicht mehr. Das haben wir gesehen. Dem wurden ja in der Runde davor die Grenzen aufgezeigt. Aber es schwingt so viel Guardiola mit, wenn du darüber nachdenkst und davon gesprochen wird, die Bayern können Real schlagen, sie können ins Finale vordringen, und wenn alles gut und normal läuft, wird es ein Wiedersehen mit dem FC Arsenal. Dann hast du Arteta gegen Vincent Kompany, und das sind zwei Guardiola-Eleven, Jünger. Die sind halt, also da ist so viel Pep Guardiola wäre in diesem Champions-League-Finale auf der Trainerbank, dass sein Geist fast mitspielt. Da müssen die nur aufpassen, dass er sie nicht nachts besucht und sie es dann doch noch beide vercoachen.
Während Pep Guardiola auf einer Sandbank namens Manchester City festhängt.
Wahlheimat Manchester. Aber ey, ich will noch, bevor wir in die Werbung gehen und dann wirklich über die Bayern gegen Real und vielleicht auch über die Schlussphase gegen Freiburg sprechen, möchte ich auch nochmal etwas vorlesen aus dem Spiegel. Über die Bayern gegen Real. Die Sehnsucht nach einem erstmaligen Erfolg über den ewigen Rivalen Real seit dem Halbfinaltriumph 2012 ist grenzenlos. Und jetzt, und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, obwohl ich noch weiß, wir saßen damals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und haben das Spiel zusammengeschaut. Ich sage nur, die Schulter von Lewandowski, könnt ihr euch erinnern? Die bajuwarische Schulter. Lewandowski ist nicht fit geworden damals für Real Madrid, weil er sich an der Schulter verletzt hatte.
Das ist lustig, weil bei der Schulter von Lewandowski musste ich jetzt gerade an das Tor denken, was er für Barcelona gemacht hat. Da ist ihm nämlich der Ball an dieselbige geraten.
Boah, das muss so geschmerzt haben.
Ja.
Das muss ja so geschmerzt haben. Pass auf. Ja. Zuletzt scheiterten die Bayern in der Champions League 4-mal an Real. 2014, 2018, 2024 jeweils im Halbfinale, 2017 im Viertelfinale. Und jetzt, und damit gehen wir in die Werbung, weil das ist sozusagen der Take, der gerade durchs gesamte Sportfeuilleton wabert. Womöglich waren die Voraussetzungen noch nie so gut wie jetzt mit dieser Mannschaft, mit dieser Moral. Obacht, mit diesem Momentum.
Mein MML. Und wir begrüßen schon mal wieder einen neuen Partner hier bei Fußball MML. Herzlich willkommen, Brix, unter brixtoys.com, aber mit Y. Das muss man sagen an dieser Stelle.
Ja, genau, BRYX.
Als Hertha-Fan Und Dauergast im Fanshop meiner Hertha kenne ich Blitz natürlich, weil sie ja Stadionmodelle herstellen, die wunderbar aussehen. Und bei vielen hat Herthanern entweder im Kinderzimmer oder viel, viel öfter sogar bei den Vätern auf der Anrichte stehen. Also du kannst dir einfach mit Bricks dein Lieblingsstadion nach Hause holen. Ich glaube, die Schalke haben auch ein Bricks-Stadion. Da gibt es dann halt die Schalke-Arena. Die kannst du dir aus Klemmbausteinen zusammenbasteln. Und bei Hertha eben das Olympiastadion. Nicht, das ist wichtig jetzt, weil dann bräuchte man viele LKW, nicht im Maßstab 1:1. Aber man kann das Olympiastadion mit Bricks nachbauen und es sieht geil aus. Ja. Wie gesagt, bei Hertha seit Ewigkeiten im Fanshop immer ein Hingucker, bei vielen Herthaner auf der Anrichte. Ich mag das sehr, ich bin großer Fan.
Ja, total. Also du hast es ja gerade schon, bevor die Leute sagen, was ist das denn jetzt irgendwie, da stellt man sich das einfach hin. Nein, es sind Klemmbausteinprodukte. Man weiß, wie Klemmbausteinprodukte in etwa aussehen, wie man damit umgeht, was man damit macht. Und das ist geil, weil es hat natürlich in diesem Falle einen sehr starken emotionalen Bezug. Ne? Also Fans, Marken, Partner, weil es sind halt eben die Stadien. Und die kannst du dir schön nachbasteln. Sie haben die Mini-Stadien bekannter Vereine. Du hast ja gerade gesagt, Hertha beispielsweise. Mhm. Du hast detaillierte Spielerfiguren und Maskottchen. Und du hast sogar die offiziellen Teambusse aus Bricksstein. Also du hast Mosaikkunstwerke aus Bricksstein für Fans. Das ist schon ganz geil. Das ist nicht nur für, also ne, ist doch völlig klar, was der Vater sagt. Pass mal auf jetzt hier, ich habe den kleinen, was weiß ich, Hulk Justin, der ist 7 Jahre, der muss sich ja auch irgendwie beschäftigen und ich will am Ende schön das Schalke-Stadion bei mir auf der Anrichte stehen haben, also Win-Win. Hier, Hulk Justin, komm mal her, du baust mir jetzt aus Klemmbaustein, aus dem Brickstein, baust mir das Stadion nach, anstatt jetzt einfach 8 Stunden an der Playstation zu sitzen. Wie geil ist das denn?
Aber ich habe mir mal ein paar Stadien gerade angeguckt. Die sehen richtig geil aus, ne? Also Wildparkstadion in Karlsruhe, der Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Die Arena in Mainz, wo wir ja selber am 1.6. auch auftreten werden. Ja,
die müssen die erst aus Bricksteinen aufbauen, bevor wir da auftreten können.
Ja, so ist das. Natürlich. HSV-Stadion, also alle Stadien irgendwie aus der Bundesliga.
Guck mal, wie schön die sind, ja. Das Böllenfalltor, Darmstadt sehe ich, Energie Cottbus zum Beispiel, ja.
Herrlich. Fantastische Produkte, lizenzierte Klemmbausteinprodukte aus dem Hause Bricks gibt's unter brickstoys.com.
Bricks, sonst nix. Feierabend. Nächster Partner. So, jetzt muss ich mal kurz was loswerden. Meine Ehre ist immer noch leicht angekratzt hier wegen Lukas Quiz-Attacke letzte Woche. Aber wisst ihr, was das Schöne an der ganzen Sache ist? Bei einem Jameson, da setzt man sich dann einfach wieder zusammen, dann schenkt man nach und redet Tantalus. Ja. Wie sie in Dortmund sagen. Ja, Lukas, da guckst du.
Ja, oder man nutzt die Revanche. Ich habe die Jameson-Aktionsflasche heute direkt wieder auf den Tisch gestellt.
Ja.
Micky, das Jameson und 11-Freunde-WM-Quiz wartet nur darauf, deine Lücken zum Thema 2000er-Jahre aufzudecken.
Ja, und während Lukas hier den Professor spielt, kümmere ich mich natürlich um das Wesentliche, den Drink zum Quiz. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ein Teil Jameson, 3 Teile Ginger Ale, viel Eis und, was nicht fehlen darf, die Limette obendrauf. Das ist wie eine perfekt getimte Grätsche, absolut erfrischend.
Ja, absolut. Und genau das ist dieser Irish Spirit. Ne? Ob man sich jetzt über das Halbfinale von 82 streitet oder über die aktuelle Tabelle philosophiert, mit einem Jameson in der Hand geht es um die Gemeinschaft nach dem Spiel. Egal, ob in der Kneipe oder auch hier im Studio.
Und wer seine Freunde auch mal testen will, den Link zum Rezept und zur Aktionsflasche mit dem Quiz findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Und ich als das gute Gewissen von Fußball MML muss natürlich sagen, wie immer gilt, genießt Jameson bitte verantwortungsbewusst. Das Ganze ist natürlich nur für alle über 18 Jahren.
Mein MML.
Was heißt denn hier so. über 18 Jahren? Meine Tochter ist noch nicht mal 11. Wie kriege ich die ruhig gestellt in den nächsten Jahren? Ist doch nicht zu fassen, ne?
Micky, was mach denn? Mach doch nicht alles kaputt, was wir uns gerade so verantwortungsbewusst aufgebaut haben.
Ja, glaubt uns doch eh keiner. Übrigens, da kann man mal sehen, ich hatte mir auf dem iPhone, hatte ich mir Notizen für die heutige Folge gemacht.
Super.
Und mit meinen unegalen Fingern habe ich die einfach mit einem Tastendruck gelöscht. Und die gibt's. Das ist auch nicht wieder auffindbar. Jetzt
habe ich zwei von der Sorte.
Ja, das ist auch nicht auffindbar.
Leute, wir bauen jetzt mal eine ganz kurze Rampe auf das Spiel der Spiele heute Abend. Seit 2012 hat der FC Bayern München nicht mehr bei Real Madrid gewonnen. Und dementsprechend ist natürlich jetzt die große Frage, ist das, was wir am Wochenende gesehen haben, schon die Blaupause für das, was wir möglicherweise heute Abend erleben werden? Beide Mannschaften liegen zurück, die einen in Freiburg, die anderen auf Mallorca. Beide Mannschaften schießen den Ausgleich kurz vor Schluss. Verliert die eine, nämlich Real Madrid, dann doch noch gegen Real Mallorca, die andere in bester Bayern-Manier, gewinnt 3-2 in Freiburg. Ja. Ist das schon sozusagen der Unterschied, den Real Madrid 2026 und der FC Bayern 2026 verkörpern?
Ich glaube, die Aussagekraft ist begrenzt.
Ja, aus einem ganz wichtigen Grund. Wenn es der FC Barcelona wäre, über den wir sprechen müssten als Gegner der Bayern, würde man sagen, ah, da kann man aber einiges ableiten jetzt für das Champions League Duell. Es ist aber leider Real Madrid zu Hause. Die sind ja doppelt daheim. Die sind ja zu Hause im Bernabeu und in ihrem Wohnzimmer Champions League. Und da sind sie unberechenbar. Du kannst Real Madrid nicht aus einem La Liga Spiel, aus einer Niederlage auf Mallorca ableiten. Du kannst da wenig analysieren, weil die Champions League, das ist ihr Wettbewerb. Und da hat auch Oliver Kahn im SZ-Interview was Interessantes erzählt. Er ist mal in der Jugendakademie zu Gast gewesen bei Real Madrid. Und dort auf den Toiletten hängen Poster vom Champions League-Pokal. Das ist so sehr in der DNA dieses Vereins, schon in sozusagen in Kindheitstagen mit der Muttermilch, ja, wird dir eingeflößt, das ist der Pokal, den du gewinnen musst. Also nicht umsonst sind sie Rekordsieger in der Champions League und sie sind einfach erst, und jetzt wird es hart im Vokabular, aber sie sind halt auch, besonders in der Champions League, erst tot, wenn sie tot sind.
Aber es ist auch eine schöne Vorstellung, dass sie da überall diese Poster hängen haben. Stell mir gerade so vor, wie Hermann, ja, das ist, wir haben hier bei uns beim VfL Bochum hatten wir auch, irgendwie hatten wir eine Pisserinne, hatten wir immer den Champions League Pokal hängen und teilweise auch an der Töpfe. Also selbst beim Kacken hast du das gesehen. Da hat uns aber auch nichts gebracht. Jetzt spielen wir gegen Preußen Münster. Ne? Also das ist, also da muss auch schon das Spielermaterial haben, um dann am Ende einen Champions League Seriensieger zu formen. Es ist natürlich auf dem Niveau am Ende dann nicht nur, aber auch die individuelle Qualität. Also da kann Madrid dann auch von mir aus so jämmerlich spielen, wie sie wollen. Wenn so ein Vini Junior plötzlich dann über die linke Seite kommt und dem was einfällt oder Valverde seine fantastische Form hält, ja, dann kann es halt, also ich meine, wir waren ja dort, ja, als Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Es war noch das Ancelotti Madrid, das muss man schon auch noch dazu sagen, denn da hieß es immer, ja, lass die anderen ruhig mal 88 Minuten spielen und danach fangen wir dann langsam an. Aber du kannst dich natürlich auf die individuelle Qualität bis zu einem gewissen Grad immer verlassen. Das, was der FC Bayern den Madrilenen ganz eindeutig voraus hat, ist, sie haben den besseren Trainer und sie haben die bessere Stimmung und sie haben eine Mannschaft. Das hat Madrid nicht, aber die Einzelspieler können es im Zweifel natürlich immer richten.
Dann ist es doch letztendlich das Duell Mannschaft gegen Mythos. Und wir müssen so sehen, was am Ende den Ausschlag gibt. Ich finde es interessant, dass du sagst, es war ja im Finale gegen Dortmund noch das Ancelotti-Real. Jetzt, und man wusste genau, also man wusste beim Ancelotti-Real genau, was man bekommt. Aber das gesamte Coaching oder eben auch Nicht-Coaching, diese Art und Weise der Menschenführung und dann dieses Star-Ensemble, was ich im Grunde selber gecoacht hat und zu jeder Zeit wusste, was es zu tun hat. Das war ja etwas ganz, ganz Besonderes. Da wusste man, was man bekommt, aber man konnte es nicht verteidigen. So, bei dem Abeloa Madrid, das ist schon komisch, das auszusprechen, weiß der überhaupt nicht, wofür die eigentlich stehen. Und das ist ja gefährlich. Das ist ja fast ein freies Radikal, weil man gar nicht weiß, okay, ist das jetzt das Mbappé Madrid? Ist es noch Vinicius Junior? Ist es die Überraschung? Mauern die am Ende? Haben sie am guten Tag doch die Möglichkeit, dich kaputt zu spielen? Also es ist ja eine absolute Wundertüte, die aber einfach sehr mächtig immer noch aus der Kabine kommt.
Total. Übrigens Mbappé zum Beispiel, den habe ich gerade schon direkt vergessen. Stimmt, Mbappé ist ja auch noch da.
Ja, das ist schon keine schlechte. Es ist ja kein schlechtes Team. Bellingham ist nicht so gut, wie sie nach den ersten Spielen im Real-Trikot gedacht haben. Die Bayern haben, wie der Spiegel schreibt, das Momentum, die Mannschaft und die Moral.
Ja, so ist es.
Real hat den Mythos. Und es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wirklich auch unterschreibe, die Bayern haben die bessere Mannschaft. Auch einfach, und Mannschaft wirklich auch als Mannschaft nach diesem Elf Freunde müsst ihr sein.
Sie haben überhaupt eine Mannschaft.
Ja, sie haben eine Mannschaft, sie haben einen kleinen Kader, wie ihr wisst, aber sie haben eine Mannschaft Und deswegen müssen wir halt, also natürlich hat man in Freiburg Real immer mitgedacht, man muss aber jetzt in Madrid eben auch die letzten 20 Minuten in Freiburg mitdenken, weil wir reden von einer Mannschaft, die sicher Meister ist, auch wenn sie nicht die beste Rückrundenmannschaft ist, wie ich gelernt habe, aber wir reden über eine Mannschaft, die sicher deutscher Meister ist. Und die fahren nach Freiburg und liegen bis in die 80. Minute 0-2 zurück. So, dann könnte man sagen, ja mei, ist doch egal. Aber die Kompanie Bayern sind so gierig und die wollen diesen Torerekord und die schenken nichts ab. Dann kommt Olise von der Bank und dann schnüren die die Freiburger 20 Minuten am Strafraum fest und treffen noch dreimal und feiern alle zusammen auf dem Platz und in der Kurve nach dem 3-2 durch Karl, als hätten sie gerade den DFB-Pokal gewonnen. Es ist unfassbar. Das habe ich beim FC Bayern in der Art und Weise noch nie gesehen.
Und das könnte möglicherweise auch der kleine Unterschied sein, ne? Weil du dann ja schon irgendwie mit so einem emotionalen Moment, mit so einem sich aufbäumen, mit so einer ja auch Mannschaftsleistung, sich zurückkämpfen und am Ende zu gewinnen, das, wie man so schön sagt, das macht ja was mit dir. Also da fährst du anders nach Madrid, als wenn du gerade eine Niederlage gehabt hast. Mhm. Und du fährst auch anders nach Madrid, als wenn du gerade irgendwie 5-0 gegen irgendjemanden gewonnen hättest.
Du siehst halt,
also
einfach,
ist ja richtig emotional gewesen.
Es stimmt halt in diesem Verein gerade auf allen Ebenen. Das siehst du halt, wie gesagt, auch an den Scherzen, die sie dann machen, da mit dem Fan, der da Goretzka auf die Buchse gedruckt hat. Dann haben sie noch irgendwie wie so ein riesen Banner oder ein Handtuch oder so. Da war dann der oberkörperfreie Goretzka drauf. Ich habe die Bilder natürlich wie üblich zuerst bei Instagram gesehen, habe gedacht, was ist das denn wieder für eine Fotomontage? Und dann sehe ich plötzlich, wie die Mannschaft rund um Serge Gnabry, in Klammern, der Rapper, Klammer zu, wie die dann halt einfach sich so beömmeln über dieses selbstgemachte Merch von Goretzka. Und daran kannst du natürlich erkennen, wie gut es um die Stimmung dieser Mannschaft bestellt ist. Und das ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn du in entscheidenden Situationen mal den ein oder anderen Schritt für einen Mitspieler mehr gehen musst, den er verpasst hat.
Und eines muss man ganz klar sagen, 90+8, ein 3-2 gegen wirklich fantastisch aufspielende Freiburger, die ja neben den Bayern die einzige deutsche Mannschaft sind, die noch in drei Wettbewerben vertreten ist, nämlich im DFB-Pokal-Halbfinale, wie die Bayern auch, und jetzt ja in der Europa League auch ein spanisches Duell, also ein Duell mit einem spanischen Club vor der Brust, nämlich gegen Celta Vigo. Also die Freiburger spielen fantastisch bis in diese Schlussphase. Dann steht es 2-2. Durch zwei Tore von Tom Bischoff. Und da darfst du einmal Franz Beckenbauer zitieren. Doch, sicherlich, der kann links wie rechts.
Ja, gut. Der Bischoff, der kann auch links wie rechts. Sicherlich.
Er trifft dann einmal mit links aus der Distanz, einmal mit rechts. Und mit diesen beiden Toren, es waren ja seine ersten für die Bayern, ist er auch jetzt wirklich bei diesem Verein angekommen und ist ein Bayern-Spieler geworden. Das war so ein bisschen die Feuertaufe. Dann steht es 2-2. Und jetzt hast du andere Mannschaften, die holen in dieser Situation die Brechstange raus. Da wird dann noch ein Mittelstürmer eingewechselt, den haben sie aber in dem Moment nicht. Und dann werden die Bälle blind nach vorne geschlagen. So war es übrigens auch früher bei den Bayern, als sie die Dusel-Bayern waren. Da wusste man, Luca Toni äumelt den schon noch irgendwie rein in der 93. Was machen die Bayern, angeführt von wirklich einem sagenhaft guten Joshua Kimmich? Die spielen ihre Position. Die spielen ihren Kompanieball bis in die 98. Minute. Dann wird das orchestriert, dann kriegt Davis den Ball, der weiß genau, wo er hinlaufen muss. Dann spielt er quer, Karl weiß genau, wie er einlaufen muss. Das ist ja kein Zufall.
Naja, genau.
Das ist ja einfach einstudiert und sie werden nicht hektisch. Und da finde ich ein sehr interessantes Zitat von eben jenem Joshua Kimmich, der gesagt hat, es ist extrem beruhigend vor dem Duell mit Real Madrid zu wissen, dass es viele Wege für uns gibt, Spiele zu gewinnen. Mhm. Es gibt die Kantersiege. Dann schießt du 8 gegen Wolfsburg.
Ja.
Es gibt aber auch die Spiele, die sie mit einem Mann weniger in Paris ermauert haben, also indem sie diesen 2-1-Sieg über die Zeit gebracht haben. Und es gibt aber auch die wilden Spiele in der Schlussphase, die beherrschen wir auch. Wir haben extrem viele Werkzeuge in unserem Koffer. Und das ist natürlich toll, wenn du das weißt. Du sagst, uns bringt ja gar nichts aus der Ruhe in dieser Saison.
Dann bist du aber am Ende wieder genau da, wo Ancelotti mit seinen Madrilenen in der Champions League war. Nämlich genau mit dem, Leute, macht euch nicht verrückt, ihr wisst, was ihr spielen müsst, ihr könnt das, jetzt nicht die Brechstange, sondern ganz ruhig und dann klappt das irgendwann auch. Und genau da sind die Bayern mit Kompanie auch, der wahrscheinlich sogar einen ähnlichen Führungsstil hat wie Ancelotti, nämlich sehr easy going, also natürlich in der Sache durchaus präsent und auch überzeugt. Aber doch eher die längere Leine als jetzt irgendwie so völlig disziplinfanatisch.
Ich möchte hier aber trotzdem mal, die Euphorie hier ist total berechtigt. Trotzdem ist es immer noch, das blitzte ja auch schon durch, ist es immer noch Real Madrid und vor allen Dingen ist es immer noch der FC Bayern, der in der Saison 25-26 eines nicht kann, nämlich zu Null spielen. Und das ist möglicherweise die ganz, ganz große Gefahr, zumindest mal im Hinspiel. Also ich glaube schon, dass sich in zwei Spielen Bayern gegen Real Madrid durchsetzen wird.
Gut, dass sie zwei haben.
Absolut, gut, dass sie zwei haben. Und ich will nur mal ganz kurz noch mal nur so ein paar Sachen, so ein paar Namen noch mal durchblinzen lassen. Vinny Junior, Jude Bellingham, Camavinga, Carvajal, Güler, Mbappé, Trent Alexander-Arnold. Also das ist einfach wirklich zum großen Teil einfach die Creme de la Creme des Fußballs, die da spielt. Teilweise schon sehr, sehr lange, was möglicherweise eben auch den Bayern zugutekommen kann, dass eben viele Spieler vielleicht sogar schon auch den Zenit ihrer Karriere überlebt haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die größte Gefahr ist einfach wirklich, dass Bayern diese Saison nicht zu Null spielt. Und die große Gefahr wird dann eben auch sein, dass man, oder darauf wird zu achten sein, dass man eben nicht überrollt wird und es plötzlich eben wie in Freiburg 2-0 für Real Madrid steht.
Ja, das also dazu auch direkt zwei Dinge. Zum einen kann eine Mannschaft, die in der Bundesliga 100 Tore geschossen hat, Stand jetzt, es natürlich verschmerzen, immer auch eins zu kassieren, selbst gegen Real, weil die sind ja auch nicht sattelfest in der Defensive, sonst verliert man nicht. Also ich habe ja witzigerweise habe ich zwei Spiele auf Mallorca gesehen im Stadion. Beide Mallorca gegen den jetzigen Gegner des SC Freiburg, gegen Celta Vigo. Und da waren die hoffnungslos unterlegen gegen Celta Vigo, die wirklich nicht auf einem Level mit Real Madrid spielen. Das ist so typisch 7., 8. Platz in La Liga. Das ist alles Murks. Das hat mich eher an Fußball im Berliner Olympiastadion erinnert, als an das, was ich von der Primera Division damals
Hallo, Celta Vigo, Alexander Mostovoy, der Zar.
Ja, natürlich.
Es war ja gut, das war 1997, aber trotzdem.
Also, Celta Vigo weit weg. Real Madrid fängt sich dann aber eben zwei Buden bei Real Mallorca, die einfach sonst, wenn du bei den Heimspielen bist, freuen die sich schon, wenn sie einmal treffen. Also die haben doppelt so oft getroffen als ihre sozusagen inneren Expected Goals, so gegen Real. Also die Bayern können auch 4 bis 6 Stück gegen Real schießen in den zwei Spielen. Das ist das eine. Sie sind die 100 Tore Bayern. Das Einzige, was mir Sorgen macht, weil natürlich der Mythos und das, wie so ein Spiel funktioniert, auch viel dann sich manifestiert in den Standardsituationen. Und da schwimmen die Bayern. Und wenn ich gesagt habe, Manuel Neuer in der ersten Halbzeit hat er gespielt, als würde er sich nochmal für Jogi Löw empfehlen wollen, hat natürlich auch keine gute zweite Hälfte gehabt. Deswegen ist auch das zweite Tor nach dem Eckstoß gefallen. Ich hoffe, ich habe den Spielfilm jetzt korrekt. Auf jeden Fall ein Tor der Freiburger ist ja wieder, wie im Hinspiel auch, nach einem Eckball gefallen. Und wir haben schon nach dem Hinspiel, das sie ja dann 6-2 gewonnen haben, über die Schwäche bei Standardsituationen im Defensivverbund gesprochen. Dann gab es noch ein Spiel gegen Union, das haben sie sogar, da haben sie dann auch wieder die Standards kassiert. Das ist wirklich die Achillesferse der Bayern und das kann Real ausnutzen. So, das also ist das, was passiert, mir am meisten Sorgen macht.
Wenn es passiert, freue ich mich darauf, dass wir hier sitzen und ich als Erster analysiere, dass also Kompany halt einfach die lange Leine gelassen hat, also da überhaupt gar keine Disziplin und dass er deswegen natürlich auch die größte Pfeife ist und
der
schon lange eine absolute Luft noch.
Ne? Aber bleiben wir
diese ganze Scheiße mit Goretzka und der Buchse und so, die sollen sich auf Fußball konzentrieren und nicht den ganzen Quatsch. Das war nämlich genau der Hanna Bampel, der da rumspringt und so. Das ist nämlich genau der Grund, warum sie rausgeflogen sind gegen Madrid.
Ich habe doch gesagt, Lennart Karl, zu früh gefreut. Es war
ganz
dann noch Freiburg.
So, ja. Und der Bischof muss sich langsam mal entscheiden lernen. Da bin ich links oder Rechtsfüßler. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann bist du natürlich am Ende. Das ist nämlich typisch. Ja. Nicht links, nicht rechts. Da will keiner was entscheiden. Ja. Typisch, dass sie gut herausgeflogen sind.
Aber Micky, so, bleiben wir das mal, bevor Mike jetzt gleich noch vom Mythos Real Madrid erzählt.
Nee, ich will jetzt mal über den Rückrundenersten sprechen.
Ja,
das ganze
lass
Spiel
mir einen Gedanken noch.
Mit der
Rückrundenerste planiert. Du hast das auf die Torlinie gelegt. Ich möchte es noch abstauben. Ja. Einmal noch, dann haben wir die große Klammer Vincent Kompany. Weil wir haben gesagt, er ist der Guardiola-Eleve, wie Arteta auch. Aber wenn du ihn so beschreibst, ist er nicht die Mixtur aus den beiden besten Trainern oder zwei der beiden besten Trainer der letzten 20 Jahre? Ist er nicht das Gehirn von Guardiola mit dem Trenchcoat-Swag von Ancelotti? Ist das nicht einfach die beste? Ist er nicht deshalb auch so erfolgreich? Weil er hat sozusagen die fußballerische Idee, vor allen Dingen offensiv, diesen wahnsinnigen Druckfußball, die Idee, die er sich natürlich auch bei Atalanta geborgt hat, mit diesem Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Aber er hat letztendlich natürlich auch diese Lässigkeit von Ancelotti. Und das sind dann wirklich, das ist eine Riesenmixtur.
Ja,
und wenn er die dann jedes Mal auf den Platz bringt, dann kann er natürlich auch im Wohnzimmer von Real Madrid bestehen.
Ja, ist halt wie Guardiola, nur mit Spaß am Fußball. Ne? Ist natürlich für so einen, ist natürlich für so einen Profi jetzt nicht so schlecht, wenn die Stimmung gut ist.
Aber ich habe eine Überleitung für dich.
Ja. Nee, ich habe eine Überleitung.
Ach so, hau rein. Also
ich möchte euch eine kleine Information noch mitgeben, hier aus der Kategorie MML International. Denn falls irgendjemand in der Bundesliga dringend einen Stürmer suchen sollte. Ich denke da zum Beispiel an den FC St. Pauli. Aber was ist denn eigentlich auch mit Borussia Dortmund, wenn Guirassy den Verein verlassen sollte? Denn dort bei Real Mallorca spielt der 31-jährige Vedat Muriqi aus dem Kosovo. Und er ist die absolute Lebensversicherung, hat schon 19 Tore geschossen, ist damit Platz 2. Nur Kylian Mbappé hat mehr geschossen. Also absoluter Top-Stürmer, der sich im Spätherbst seiner Karriere, muss man ja bei einem 31-Jährigen schon sagen, hier gerade entwickelt hat. Also nur mal als mein kleiner Scouting-Beitrag hier bei Fußball MML als Service für Sportdirektoren und Scouts in der Bundesliga.
Absoluter Geheimtipp, da weiß auch kein Scout, wie er den finden soll. Ah nee, doch, er guckt einfach auf die Torschützenliste von La Liga.
Ja, und absoluter, und da haben wir es doch wieder, absoluter Top-Torschütze mit 19 Toren, also eines mehr als Dennis Undaf zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Ja. Da, so unterschiedlich kann man Spieler bemessen. Ich wollte doch eigentlich nur, ich will gar nicht lange über Borussia Dortmund reden, ich will nur sagen, sie machen das ein bisschen, also der FC Bayern ist jetzt quasi begeistert mit Offensivfußball und Lust, wie es einst Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp tat, und Borussia Dortmund macht es jetzt im Grunde genommen so wie die Bayern zu der Zeit, wo wir die Bayern gehasst haben, dass sie einfach 90 Minuten lang nicht einmal aufs Tor schießen und in der Schlussphase, also über die 90. Minute hinaus, dann einfach doch noch zweimal treffen. Adeyemi sehr schön und noch schöner nach einem toll ausgeführten Konter. Kommt eine Flanke von Fabio Silva, der sich gut durchgesetzt hat, und Julian Brandt stoppt den Ball aus dem Lauf mit dem Innenschenkel bzw. dem Knie, und dann zieht er einfach ab und hämmert den Ball ins Tor und zeigt wieder einmal, warum Julian Brandt ein Spieler war bzw. ist, in dem man sich verlieben konnte.
Ich bleibe auch dabei, ablösefrei im Sommer. Guerrero wird die Bayern verlassen. Sie können kaum besseren Ersatz verpflichten für wenig Geld als Julian Brandt, der unbedingt zum FC Bayern muss, um dort noch einen wunderbaren Herbst seiner Fußballkarriere zu verleben und auch noch die Titel zu gewinnen, die er eigentlich verdient hat.
Nehmen wir zur Kenntnis. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch sagen, dass auch für Menschen wie mich immer noch Hoffnung besteht. Denn ein gewisser Jari Littmanen, der gibt jetzt sein Comeback im Fußball. Er heuert an bei Kalev Tallinn 3 in Estlands vierter Liga. Und ich sag's, wie es ist, liebe Freundinnen und Freunde, und das gilt auch für meine Knacki-Gruppe im Pott. Ich gebe mir jetzt noch 6 Jahre. Und dann starte ich nochmal richtig durch. Ne?
Vor allen Dingen, man hat ja schon gedacht, als Jari Littmann zu Hansa Rostock wechselte. So, das war jetzt aber, das war jetzt wirklich die letzte Runde.
Ja, aber übrigens, eine kleine von unserem technischen Direktor, Micky, nur wegen deiner Notizen, kriegen wir gerade von unserem technischen Direktor Lukas im WhatsApp-Chat die Information. Micky gibt auch bei Notizen einen zuletzt gelöscht Ordner. Also falls du deine
Notizen schon wieder restored, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber war es jetzt eigentlich der torreichste Spieltag? Ich glaube ja, ne?
Aller Zeiten.
Bestätigt wieder meine These, dass, wenn das Wetter schöner ist, dass sie dann doch immer noch mal so 10% mehr Bock haben zu spielen und mehr rennen und mehr tun.
Ich habe ja das Stuttgart-Dortmund-Spiel nicht gesehen, aber was war denn da los nach dem finalen Siegtreffer von Borussia Dortmund? War es ja wohl wie im Knast, da ist plötzlich Stuhl geflogen, aber wie ist das passiert?
Das war ein bisschen wie beim Wrestling, ne? Es war wohl so, wenn die, also ich war natürlich wie üblich auf dem Pott, als das 2-0 fiel. Ich war in der Taverne. Also
bei
und
dir ist auch Stuhl geflogen.
Ja, bei mir. So, jetzt guck mal, da ist er wieder.
Ja, ja, vorher hast du ja nicht gezuckt. Ich habe jetzt sozusagen die Pointe doppelt gemacht, damit du einmal lachst.
Ja, sehr gut.
Das ist
ja
mein Schicksal.
Genau. Nein, das 1-0 habe ich noch im auf die Toilette gehen noch gesehen, habe gejubelt, habe gedacht, so, da haben sie es ja doch noch geschafft. Und als ich unten auf dem Topf war, da wurde nochmal gejubelt. Und dann schickte mir Philipp jetzt 2-0. Ich dachte, aha, okay. Na, es war wohl so, dass die Stuttgarter Fans wohl nicht so begeistert waren, weil entweder was Brandt oder Adeyemi oder beide oder was weiß ich, dann vor der Stuttgarter, es war ja ein Auswärtsspiel und sie dann vor den Stuttgartern ein bisschen zu sehr jubelten, woraufhin die Stuttgarter Fans dann völlig aus dem Häuschen gerieten, ausrasteten, ein bisschen beruhigt werden mussten von den Ordnern und dann wie beim Wrestling sogar ein Stuhl flog, so ein Klappstuhl. Also mir hätte es natürlich besser gefallen, wenn Sebastian Hoeneß Nico Kovac das Ding einfach in den Rücken gehauen hätte, wie bei so einem anständigen Wrestling-Match, aber soweit ist es nicht gekommen und wenn man so etwas sehen will, dann muss man in der Regel natürlich schon darauf warten, dass Dynamo Dresden sich an einem Spiel beteiligt. Aber darauf wollen wir heute, glaube ich, nicht eingehen. Über die Fans von Dresden und Hertha möchte ich jetzt also sehr oberflächlich nur sagen, wenn du doch also von der deutschen Allgemeinheit für absolute Idioten und Primaten gehalten wirst, dann sei doch bitte so gut zu dir selbst und versuch das nicht schon innerhalb der ersten 20 Minuten eines Spiels also dick zu unterstreichen. Kann ich jetzt gehen?
Nein.
Nein.
Nein. Mhm.
Du hast doch bestimmt wieder hier so ein Ranking mit dabei, oder?
Ich habe ein Ranking dabei.
Ja, pass auf, ich wollte, zwei Dinge müssen noch, also es ist nämlich für mich, ich bin heute der Mann mit den zwei Dingen. Ich habe immer noch zwei Gedanken.
Das Höwedes-Interview im
bin
Spiegel.
Ich bin Columbo, ich komme immer noch zweimal rein.
Ja.
So, und zum einen hast du ja gerade über den wahrscheinlich torreichsten Spieltag der Saison gesprochen und man kann natürlich die,
das 3 jetzt zu 2, jedes Tor einzeln nochmal besprechen.
Ich möchte jetzt mit euch jedes einzelne Tor besprechen und wie es gefallen ist. Ja. Ich habe euch eine Videodatei auf WhatsApp geschickt.
Hendrik hat ein Omelette im Barberhaus gemacht. Ich muss los. Ich muss mir da quasi die Schillerlocken
kurz
legen lassen.
3-2, wir lassen das hier auch nicht einreißen. 3-2, das 3-2 der Bayern gegen in Freiburg war ja nur ein Faktor. Das torreichste Spiel war ja in Leverkusen. Und ich möchte nur sagen, nach 3-1 Führung von Wolfsburg gewinnt Leverkusen, auch mit einem Tor von meinem Ivo Maser, noch 6-3. Und Mikis Reaktion in WhatsApp, willst du die bitte noch einmal vorlesen oder hast du sie noch im Kopf?
Also
es
fallen
neun Tore in einem Spiel wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Und was schreibst du am Ende?
Ja, ich habe sowas geschrieben wie, soll es wirklich wahr sein? Wolfsburg steigt endlich ab. Und dann so mit so einem Herzchen in den Augen, Smiley, ne?
Ja, natürlich. Du warst völlig aus dem Häuschen.
Ich war wirklich aus dem Häuschen. Für mich also, so eine kleine Meisterschaft.
Wir haben ja über Wolfsburg wirklich lang und breit letzte Woche gesprochen. Jetzt funktioniert sogar die dänische Achse bei denen. Nachdem der Christiansen vom Hof gejagt wurde, der Sportdirektor, funktionieren jetzt die drei der Dänen, die sie da haben zumindest getroffen. Und dann reicht es auch nicht. Du führst 3-1 und kriegst einfach noch 5. Ja. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn du solche Spiele in dieser Manier verlierst, dann steigst du am Ende auch ab. Und das sogar verdient.
So
das
ist
noch
es.
Zum VfL Wolfsburg. Und ich möchte noch, und das ist noch der zweite Gedanke, wenn wir Litti zu Gast haben, da kann ich mich schon mal drauf vorbereiten. Da machen wir auch ein Ranking. Ich sitze schon dran. Wir machen die schönsten WM-Tore.
Oh,
die könnt ihr
sehr,
ranken.
Sehr gut.
Ich muss mir nur noch gewahr werden, ob ich es auf deutsche Tore reduziere. Ja. Dann hast du natürlich Mario Götze gegen Argentinien, Lothar Matthäus gegen Sam.
Ich würde schon international,
Weißt du, wenn man es international hält, dann hat man eben auch Bergkamp oder Owen. Also ich werf nur mal ein paar Namen rein. Owen geht auch gegen Argentinien. Also könnte schön werden.
Bergkamp, Owen, dann hast du natürlich noch James Rodriguez, Van Persie. Genau. Ja. Also da ist einiges geboten. Da freue ich mich drauf.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Sehr schön.
James.
So, was für ein Ranking hast du uns
Grille
denn heute mitgebracht?
Ja, ich hab ein Ranking für euch. Seid ihr soweit? Ich glaube, wir haben ansonsten wirklich alles besprochen, was es zu besprechen gab. Dann kommt jetzt ein Ranking. Die besten, fast vergessenen Stürmer der Bundesliga.
Oh Gott.
Von 10 bis 1. Seid ihr soweit? Lukas fängt an.
Darf ich kurz fragen, kommt Kalle Delhaye drin vor?
Nein, nein, nein. Ich habe das jetzt mal auf die letzten 30 Jahre beschränkt. Die letzten 30 Jahre. Okay.
Dann Kalle Delhaye auf die 1.
Also, Lukas, Platz Nein, falsch, die Plätze, Quatsch, die Rankings.
Suggestivfrage.
Das eigene Ranking nicht verstanden. Also, du musst zuordnen, du fängst an, Lukas, und dann kommt Mike. Jiří Steiner, Hannover 96.
Boah, geil. Thor Steiner, fahr trotzdem mal nett an 9.
Okay. Mike, ja. SC Freiburg, Harry de Chever.
6.
Muss man aber immer sagen, der Knipser, der später eine Videothek in Deventer betrieb.
Na, selbstverständlich. Cool. Lukas, du hattest Jiří Steiner welchen Platz gegeben? 9, ne?
Ja.
Ja, 9. Okay, Harry de Chever auf der 6. Jetzt Lukas. TSV 1860 München, Olaf Bodden.
Ja, natürlich. Ja, Olaf Bodden, natürlich tragische Geschichte hinten raus, aber einfach ein Baum von einem Mann, wie man immer gesagt hat.
Ja.
Sieht
aus wie eine Tante von mir übrigens. Ne?
Zusammen mit Bernhard Winkler geteilter 10. Platz.
Ah, sehr gut. Ja, den gibst du auf 10. Also Olaf Bodden, ja, der hat dich also direkt auf die 1 gesetzt.
Ja, aber ich komme noch.
Beruhige dich. Mike, Borussia Mönchengladbach, Lieblingsspieler von Tommy Schmidt, wenn ich mich nicht irre, Ari van Lent.
Ari van Lent kriegt die 4.
Okay.
Ari van Lent, auch eine so schöne Geschichte. Kennt die mit den Schuhen, ne? Wo er seine Schuhe versteigert hat für einen guten Zweck. Und dann wurden die gekauft und dann hat er einfach nicht mehr getroffen. Und dann hat er die sich zurückgeholt. Und glaube ich, in dem ersten Spiel, nachdem er die alten Schuhe wieder zurück hat, hat er, glaube ich, direkt doppelt getroffen oder so.
Ah, schönes Beispiel dafür, was Psychologie im Fußball bedeutet. Ja. Ne? Jetzt du, Lukas, Arminia Bielefeld, Billy Reyna.
Ja, 2. Nee, haben wir 2, haben wir schon, ne? Der,
nee, 2 ist
2. Vor allen Dingen, weil, was ja viele vergessen haben, der hat ja nicht nur, in diesem unsäglichen S-Oliver-Trikot bei Dortmund spielen müssen.
Natürlich,
also ja. Er ist natürlich Bielefelder, aber er war auch noch bei meiner Hertha. Und er ist immer in meiner Hertha Jahrhundertelf, einfach weil er der geilste Typ ist.
Ja, ich liebe Billy Reyna. Ich habe mich so gefreut, das sage ich ja jedes Mal hier, als ich hörte, der Wechsel zu Borussia Dortmund. Es war dann ein uneingelöstes Versprechen, aber Billy Reyna, speziell bei Arminia Bielefeld, eine absolute Waffe. Also wirklich, ich trauere dem immer noch nach. Egal. HSV, lieber Mike, Bernardo Romeo. Ich sag ja, fast vergessene Bundesliga-Stürmer.
Oh Gott. Phasenweise bin ich natürlich auf Blindflug, so viel sei mal erwähnt.
Ich wusste, dass ich dich da erwischen würde.
Der hat zusammen, Romeo hat damals zusammen mit Julia im Sturm gespielt.
Ja,
das ist nur genau, als Tipp für dich.
Ja, richtig.
8.
Macht 8.
Okay, auf der 8. Ja, so ein Sicherheitstipp, ne? Jetzt Karlsruhe SC, Kiki, Sergej Kirjakov.
Ja, auch später ja unter Winnie Schäfer bei TB auf die 1.
Kiki.
Ganz klar.
Das war doch so eine geile Szene, weil Kirjakov hat sich damals bei Karlsruhe da einen abgedribbelt und die Gegner also wirklich den Knoten in die Beine gespielt. Und dann siehst du Winnie Schäfer, der ja kein Ruri ist, aber wie so ein Ruri dann so in die Richtung Randkamera so runterguckt da an der Seitenlinie und sagt, ja, geil, wa? Dir kann spielen, wa? Ja? Nicht sehr gut, oder was?
Also ich sag dir Kirjakov auf die 1 und ich werde es nur bereuen, wenn noch Alexander Jaschwili kommt.
Ne, keine Sorge.
Okay.
Keine Sorge. Aber jetzt kommt einer, jetzt kommt wieder für einer, den sehe ich gleich die toten Augen von Mike Nöcker. Energie Cottbus, Vasile Mirjuza.
Ja, ist ja richtig. Da war ja. Da.
Vasile Mirjuza.
Aber da grätsche ich rein, auch für meinen Freund Mike. Vasile Mirjuza war doch ein klassischer Zehner.
Die Kultglatze, echt?
Ja, das war doch ein Zehner.
Aber da hätte ich jetzt
ganz
auch
kurz
gedacht.
Die Regie fragen.
Ja, kann sein.
Der
kann
war
sein,
doch ein klassischer Spielgestalter.
Dann habe ich den wahrscheinlich
sogar. Da haben die nicht, der immer die Zunge rausgestreckt hat. Wie hieß der denn?
Igor Pamić.
Ja, genau.
Ey, ohne Scheiß, ich hatte erst hier Igor Pamić.
Dann
mach doch die Zunge,
da haben wir auch ein geiles
Bild. Ich hatte erst Igor Pamić hier stehen und hab dann nochmal gewechselt gegen Mirjuza, weil
ja,
ich irgendwie kultiger.
Igor Pamić, die Zunge.
So. Jetzt pass auf, das schneiden wir dann mal jetzt ausnahmsweise mal raus. Also Mike, jetzt für dich, gleich kommen die toten Augen von Mike Nöcker. Igor Pamić, Energie Cottbus.
Die Zunge.
Nee, falsch, der war ja gar nicht Cottbus, das war Hansa Rostock. Igor Pamić war Hansa Rostock. So.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier reingeraten bin und wovon ihr überhaupt redet.
Ja.
Ich sag mal, ist die 3 noch frei?
Die 3 ist noch frei.
Jetzt weiß ich, wen ich meine. Und wir lassen das genauso drin. Sie können es gerne für Instagram schneiden, sonst ergibt diese ganze Unterhaltung ja auch keinen Sinn.
Dann lassen wir
so. Du sagst Mirjuza.
Ja.
Ich denke an Marco Topic mit der Zunge. Und du sagst Igor Pamić. Und Mike sagt, was zur Hölle? Bin ich hier bei der VHS im Sprachkurs Serbo-Kroatisch? Ich habe meinen Vokabelheft vergessen.
Ja, das ist ja wie eine Folge Aktenzeichen XY hier. Ne? Ja, gut, so, also.
Die Zunge.
Ja, stimmt, Marco Toppe, jetzt fällt es mir an. Den habe ich ja wirklich komplett vergessen. Also jetzt, Mike, äußere dich. Igor Pamić. Da
habe ich doch schon drei.
Drei. Übrigens, wo kommt Igor Pamić her? Da muss ich immer dran denken, wenn ich das Trikot irgendwo vom FC Sochaux. Das habe ich mir irgendwie toll gemerkt. Warum auch immer. Mhm. Also Igor Pamić auf die drei. So. Das ist natürlich auch der Folgentitel. Warum auch immer. So. Jetzt Kaiserslautern für dich, Lukas. Mhm. Boubacar Sanogo.
Oh. Mhm. Was haben wir denn noch offen?
Also wir haben noch offen die...
Fünf, die sechs?
Fünf. Nee, die sechs hat Harry Deschever. Wir haben noch die fünf und die sieben offen.
Ja, dann Sanogo auf die sieben.
Sanogo auf die sieben. Und damit kommt auf Platz fünf vom VfL Bochum.
Oh, warte.
Gibt nur zwei, die einem jetzt einfallen und du wirst mir jetzt den richtigen Namen sagen. Ah, den hatte ich auch zwischenzeitlich, aber Sergej Juran ist auch eher ein Zehner gewesen. Ne?
Christiansen?
Ja, Thomas Christiansen.
Ah, gut.
Thomas Christiansen ist auf Platz 5.
Hat und damit Mike, ist du hast auch Christiansen gedacht, oder?
Als natürlich, ich habe auch Christiansen gedacht.
Der übrigens, glaube ich, pass auf, Thomas Christiansen hat, glaube ich, also hat noch mit Pep Guardiola zusammen Fußball gespielt.
Ja.
Und hat ein Länderspiel, glaube ich, sogar gemacht. Zumindest wenigstens im Jugendbereich oder so. Aber für welches Land? Und man würde es nicht denken bei seinem Namen.
Weil naheliegend wäre jetzt, glaube ich, Dänemark gewesen.
Ja, hat glaube ich, ein Länderspiel oder hat im Jugendbereich für Spanien.
Für Spanien, gespielt. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ist auch, glaube ich, der einzige in dieser Liste, der sogar Torschützenkönig war. Ich glaube, mit 20 Toren.
Das waren doch diese UEFA-Cup-Bochumer unter Neururer, ne?
Unter Neururer, genau. Und Christiansen war in Bochum und in Hannover, wenn ich mich nicht irre. Und war da durchaus, also ist, glaube ich, sogar von all denen hier der erfolgreichste, wenn ich mich nicht irre, wurde Torschützenkönig und musste sich den Titel teilen mit einem Spieler. Und den schreibt ihr uns in die Kommentare. So.
So, und dann noch
war nur Honorable deshalb, Mention in dieser Kategorie. Kann ich jetzt endlich gehen?
Ja, aber Honorable Mention auf jeden Fall noch der Hubschrauber. Wahid Hashemian.
Natürlich, ja.
Der darf auch nicht fehlen. Sergej Juran, wir können
es ja nicht alle nennen, ne?
Nee,
so,
aber
da gibt's doch noch einige.
Ah,
ne?
Das ist toll. Das
ja,
ist
oder? Macht doch schon Spaß, ne?
Ja,
also ich zitiere nochmal die Plätze. Auf Platz 10, ungerechtfertigterweise, Olaf Bodden. Platz 9, Jiří Steiner. Platz 8, Bernardo Romeo. Platz 7, Boubacar Sanogo. Platz 6, Harry Deschever. Platz 5, Thomas Christiansen. Platz 4, Ari van Lent. Platz 3, Igor Pamić. Platz 2, Giuseppe Reyna. Und auf Platz 1, Sergej Kirjakov. Tolles Ranking, hat viel Spaß gemacht. So, macht's gut, Mäuse. Super.
Ich kann das Ranking nicht ernst nehmen, weil Marius Ebbers fehlt, aber das ist eine andere Geschichte.
Oh, auch sehr gut.
Sehr gut, Mike.
So, ja? Also.
Hast du aber lang dran rum.
Und Michael Forssell haben wir natürlich auch unterschlagen. Also, macht's gut, ihr Mäuse. Geht!
Martin Dahlen.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.